Martina, bitte.
Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte, dieses lang schon in der ÖGPO, das hat schon so ein bisschen einen Beigeschmack, aber ich gebe das hinweg jetzt. So lang ist es noch nicht. Auf jeden Fall von meiner Seite auch ein herzlich willkommen und freue mich sehr, dass ich heute zu dem Thema Radioonkologie in Pandemiezeiten sprechen darf. Ja, es waren belebte Zeiten und ich habe mir dann gedacht, na, was heißt denn das Radioonkologie Pandemiezeiten? Was steckt denn dahinter, was uns, also mich persönlich interessiert? Und ich denke mal, eines der Kernthemen ist, konnte die radioonkologische Patientenversorgung trotz dieser Pandemie aufrechterhalten werden? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und gab es sichtbare Qualitätseinbußen? Und ich möchte sagen, Qualität oder auch eher fast möchte ich, was ich sagen kann zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich mir einmal auf die Quantität beschränken, weil die Qualität werden wir erst in ein paar Monaten oder Jahren sehen. Ja, und das dreht sich das Ganze. Man glaubt es ja gar nicht, so ein kleines Ding hat die Welt in Unordnung gebracht. Aber so wirklich interessant für uns ist geworden, vor einem, ein bisschen mehr als einem Jahr, ist es plötzlich doch, vielleicht bin ich ein bisschen ein Naivdenker gewesen, für mich überraschend, wie rasch das dann vorangeschritten ist, auch für uns in Europa und nicht nur in Europa, sondern vor meiner eigenen Haustür, wo es dann geheißen hat, Mitte März, wir sperren zu. Und dann war natürlich die Frage, als Radioonkologin, als Leiterin einer Institution, was heißt denn das? Kann ich einfach zusperren? Eine Radioonkologie, geht das überhaupt? Und dann kommen schon ein paar Fragen, die man sich stellen muss in so einem Zusammenhang. Das heißt, Unterbrüche von eingeleiteten Therapiephasen oder Abbrüche, ist das vertretbar medizinisch? Ich würde sagen, nein. Verzögerter Beginn von radioonkologischen Therapien, da kann es Gruppen geben, wo man sagt, da ist die eine oder andere Woche dabei, aber sicher nicht über einige Wochen, Monate hinaus. Weil das kann zur Folge haben, dass ich Patienten die kurative Therapieoption nehme. Und noch wesentlicher auch gerade bei den palliativen Patienten, wenn Symptome, die lebensbedrohend oder Lebensqualität, massiv Lebensqualität verschlechtern sind, wie zum Beispiel eine Querschnittssymptomatik, eine obere Einflussstauung, das sind alles Dinge, die können nicht aufgeschoben werden. Und ich denke, es ist ganz essentiell, wenn jemand die letzten Wochen, Monate seines Lebens gehend durchs Leben gehen kann oder bettlägerig, pflegebedürftig im höchsten Grad ist. Das heißt, das Ziel aller Maßnahmen, die gesetzt wurden, Pandemie hin oder her, waren, dass die radioonkologische Patientenversorgung aufrechterhalten werden musste. Und das sind zwei wesentliche Aspekte, die man in den Mittelpunkt stellen musste. Einerseits, dass die Patientensicherheit gewährleistet war, aber auch, dass die Verfügbarkeit des hochspezialisierten Personals da war. Warum? Ich kann einen Radiologietechnologen, der in der Streuentherapie tätig ist, nicht plötzlich durch irgendjemanden ersetzen. Und wenn ich den nicht habe, kann ich die Geräte nicht betreiben und dann geht gar nichts mehr. Das heißt, am Anfang waren sehr, sehr viele Fragen, teilweise ganz naiver Natur. Aber was dann noch viel ärger war, es kamen Antworten. Und es kamen so viele Antworten, dass ich oft tagelang nichts anderes gemacht habe, außer mich durch einen Haufen an Mails durchzukämpfen, Anordnungen von den Institutionen, was alles nicht sein darf, aber das Wenigste waren am Anfang Informationen, was sein darf. Und bis da ein bisschen Ordnung reingekommen ist, hat es auch ein paar Tage gedauert. Relativ früh kamen dann von den einzelnen Fachgesellschaften allgemeine Empfehlungen, auf was man sozusagen einen Schwerpunkt legen muss. Wir haben das heute schon einmal gehört, das kennen auch viele, die DECRO, die Deutsche Gesellschaft für die Radioonkologie, war relativ früh dran. Wir haben das schon vorab, bevor es publiziert worden ist, wurde das über die Radioonkologie verbreitet. Und man kann es im Prinzip in zwei Gruppen teilen. Das eine sind jene Maßnahmen, die für die Patientenversorgung direkt Maßnahmen waren. Und dann gibt es rein organisatorische Maßnahmen. Und im triagiert, das war ganz was Neues, weil bis jetzt hat jeder ins Krankenhaus reinkommen können, wann er wohin hat, wo er wohin hat, zu welcher Tageszeit, das war wurscht. Auf einmal wird das kontrolliert. Das gibt es auch jetzt noch wahrscheinlich in den anderen Häusern genauso. Jetzt heißt es Entry Checkpoint. Hygienemaßnahmen auf einem Niveau, wie wir es vorher nicht gekannt haben. So viele Desinfektionsspender wie in der Zeit habe ich vorher nicht mehr gesehen. Jetzt wieder dazwischen war ein bisschen ein Hänger. Ja. Nur das, die Folge war, dass sie uns das Desinfektionsmittel am Anfang rationalisiert haben, aus der Sorge, es könnte uns ausgehen. Das haben ja dann alle möglichen Destillationsbetriebe haben wir auf einmal Desinfektionsmittel sozusagen hergestellt. Aber noch wichtiger für uns war die Gerätedesinfektion. Gibt es Erkenntnisse oder irgendetwas, was dagegen spricht, wenn wir einen Patienten, der mit Covid infiziert ist, dann die Bestrahlung an dem Gerät gleich weiterführen? Oder haben wir eine gewisse Zeit, müssen wir einhalten, dass die Desinfektion voll zur Wirksamkeit kommt? Hat sich alles herausgestellt, alles überhaupt nicht notwendig, wie immer. Es ist ein Virus in dem Fall wie jedes andere, sage ich jetzt einmal ganz banal. Der nächste Auftrag war, die Patientenfrequenz runterzusetzen. Und das hat zu einem Großteil die Nachkontrollen betroffen. Das heißt, wie geht man damit um? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bezüglich der Nachsorge einen hohen Stellenwert beimesse. Das war sozusagen ein bisschen eine größere Herausforderung. Wir haben alternative Therapieschemata da angewendet, alternativ dahingehend, dass wir auch mehr auf diese verkürzte Therapie gesetzt haben, aber nichts experimentell. Alles, was wir aus Daten wissen, auch wissend mit so manchen Kompromiss, den wir gemeinsam mit den Patienten abgesprochen haben. Wir haben auch einige Patienten gehabt, gerade Schmerzbestrahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gekommen sind. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das aber ganz gut umgesetzt worden. Und das Thema auch, wie geht man mit Patienten um, die wirklich positiv getestet sind, auch hier jetzt klare Vorgaben gegeben. Weiter behandeln, solange es geht, solange der allgemeine Zustand es erlaubt. Wenn jemand an der Beatmungsmaschine hängt, dann kann man natürlich nicht bestrahlen. Interessant waren auch die allgemeinen organisatorischen Maßnahmen. Teamteilung, das heißt, für uns hat das geheißen, dass wir statt 3 Linearbeschleuniger nur mehr 2 im Betrieb hatten, was zu einer Reduktion der Betriebszeit von 3,5 Stunden geführt hat. Und das in der Summe, wenn ich jetzt sage, wir bestrahlen 5 bis 6 Patienten pro Gerät in einer Stunde, ist das schon eine Zahl, die relevant wird auf die Dauer. Homeoffice für uns positiv. Wir haben es so genützt, dass wir sozusagen die Tragemaske, also die Maskentragezeit in der Woche um einen Tag reduzieren konnten. Und das hat schon für die Lebensqualität der Mitarbeiter gesorgt. Leider nur im Bereich der Ärzte, der Physiker und der Admin, die natürlich die Radiologietechnologen vor Ort sein mussten. Ja, digitale Konferenzen, ich denke, das ist für alle und ganz wichtig war die Fortführung der Tumorboards. Was ich noch hier, diese Arbeit, das war jetzt eine Frage, wie viel kann ich an Krebspatienten an onkologischer Therapie zumuten? Da hat es auch einige Arbeiten, das ist dann im Sommer zu, sind dann wie die Schwammerl, sondern die Arbeiten rauskommen. Ich habe da eine genommen, weil dann noch ein weiterer Aspekt sehr interessant war. Aufgrund dieser Arbeit, 1000 Patienten aus Amerika, Kanada und Spanien wurden da herangezogen im März und April 2020. Und aufgrund der Ergebnisse konnten sich die Verfasser dieser Arbeit zu 2 Hypothesen verleiten lassen. Das eine ist, dass die Todesrate bei Krebspatienten, die mit Covid-19 infiziert waren, sich deutlich höher präsentiert als bei beim Patientenklientel unselektioniert. Und zwar, wir haben es verglichen eben auch mit der Todesrate in China, die auch eher tendenziell höher war mit 1,4%. Also hier ist schon ein deutlicher Unterschied zu sehen. Und dass grundsätzlich eingeleitete onkologische Therapien fortzuführen sind. Ja, wobei, sie haben das klar geschrieben, keine eindeutige Empfehlung ist, man muss das unter besonderer Vorsicht machen, aber es Risiko-Nutzen-Abwägung spricht dafür, die Therapie weiter fortzusetzen. Und dann etwas ganz Interessantes, dass es nämlich ein regionales Versorgungsthema ist. Es waren von den 120 verstorbenen Patienten, sind knapp 60 von diesen Krebspatienten oder schon durchgemachten Krebserkrankungen, wurden nie auf eine ICU, also auf eine intensive Versorgungseinheit gebracht. Das war teilweise in Amerika so. Und somit, dass eine relativ hohe Todesrate möglicherweise aufgrund der mangelnden Versorgung begründet ist. Wir haben, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, viele dieser Empfehlungen umgesetzt. Bei uns der größte Teil, der nicht behandelt wurde, waren die Patienten mit gutartigen Beschwerdesymptomatik, also chronischen Schmerzzuständen, Fersensporn, Tennisellbogen und dergleichen. und dass wir sozusagen begonnen haben, telefonisch Kontrollen durchzuführen, um sozusagen eine Art Triage durchzuführen, welche Patienten müssen zu uns ins Krankenhaus, wollen zu uns ins Krankenhaus und welche können sozusagen in der Versorgung draußen vorerst einmal die nächsten Wochen überstehen. Bei einzelnen Patienten, wo die Dringlichkeit aufgrund der medikamentösen Therapien, ein Bridging der Therapie, also des Therapiestarts möglich war, haben wir mit den Patienten abgesprochen, ob wir gleich beginnen, ob man sagt, zum Beispiel Patienten mit einem Prostatakarzinom, dass man sagt, man könnte einige Wochen den Beginn der Therapie nach hinten verlagern. Auch in der Perspektive, wir haben ja nicht gewusst, wie es weitergeht. Das muss man immer sagen. Ich meine, jetzt sind wir ein bisschen gescheiter. Aber Mitte März, Ende März haben wir nicht gewusst genau, wie sich der ganze Krankheitsverlauf präsentieren wird, wie viele Kapazitäten in den Häusern wirklich hier sozusagen geschluckt werden. So, jetzt hängt es. Ah, jetzt. Ich möchte ein paar Worte zur Routine, wie sich das dann wirklich dargestellt hat. Wir haben heute schon gehört von Schutzkleidung und so weiter. Es klingt am Papier sehr einfach, aber es war damals wirklich belastend. Wir haben 12-Stunden-Dienste gemacht bei den RTs, die haben in einer Woche 60 Stunden gearbeitet, die Ärzte somit genauso, und in der Folgewoche waren sie zu Hause. Was natürlich sehr lange Maskentragezeiten in sich, also nach sich zieht, und aufgrund des halbierten Personals auch wenig Pausen möglich waren. Aber wir haben das im Team abgesprochen und wir haben uns zu diesem Vorgehen entschlossen. Der Grund war, einerseits, wenn wir das halbe Team zu Hause lassen wollen, können wir nicht 3 Beschleuniger bedienen. Zugleich haben wir für sogenannte positive Fälle, auch da wussten wir nicht, mit welcher Fallzahl wir hier konfrontiert werden, haben wir jederzeit ein Gerät, wo wir sozusagen jene Patienten unabhängig von der Zeit sozusagen behandeln können. Und deswegen haben wir uns für dieses Vorgehen entschieden. Was aber für die Mitarbeiter bei positiven Patienten, positiv getesteten Patienten schon mehr Belastung bezüglich Schutzkleidung nach sich gezogen hat, Gott sei Dank, war das sehr selten. Die meisten Fälle, wo wir dieses Vorgehen anwenden mussten, waren Kontaktfälle. Also wir haben, das kann ich sagen, in den ganzen knapp ein Jahr, 3 Monate, haben wir 3 positiv getestete Patienten dezidiert bestrahlt. Einer ist dann, das ist der 4., der ist dann nicht weiter bestrahlt worden, weil der aufgrund eines Herzinfarkts in einer anderen Klinik eingeliefert wurde, war aber auch positiv. Und der Großteil waren K1-Fälle, also direkte Kontaktfälle, die aber so zu behandeln waren, als wären sie positiv getestet. Ja? Von den Mitarbeitern muss ich sagen, der erste positiv getestete Mitarbeiter war im November vergangenen Jahres. Also da ist das schon sehr lange gelaufen und in Summe waren es 3. Nur damit man auch ein bisschen die Relation hat, was wir alles aufgeführt haben, für wie viele Patienten, also die dann wirklich an Covid erkrankt sind. Für uns, wie gesagt, die Homeoffice, denke ich, ein Tool, das sehr positiv aufgenommen wurde. Die Testung war bei uns ab Herbst verpflichtend, wie wir zum Hochrisikogebiet wurden. Im Anfang dieses Jahres war es schon sehr stressig, weil da haben die 5 Tage gearbeitet haben, mussten 3-mal getestet werden. Und das ist dann schon, also das haben wir auch gespürt in der Nase, das war nicht mehr lustig. Und so von wegen, das wird jetzt 1-2 Wochen dauern, das war länger. Und das haben wir auch bei den Patienten gespürt, dass hier ein Abbruch, also zeigt es dann nachher noch, ein plötzlich teilweise unerklärlicher Rückgang an der Patientenfrequenz plötzlich war. Und nicht zu vergessen ist das soziale Umfeld aller Mitarbeiter, weil die haben genauso Angst. Ja, keiner hat damals gewusst, wie wird das, werde ich selber Betroffener sein. Leute mit kleinen Kindern, die Schulen waren zu, keine Versorgung da. Teilweise waren die Kinder in den Versorgungseinrichtungen, die waren wie Aussätzige. Also das war wirklich teilweise ein Zustand, da habe ich mit so manchen, gerade also bei den RTs war es einfach stärker, weil das eine sehr große Gruppe ist. Und das war teilweise belastender als die Arbeit. Und dann ab Jänner 2021 kam dann die Impfung. Und die war, um auf das Thema zurückzugehen, bei uns nicht verpflichtend. Ich finde das auch vollkommen richtig. Es war auch von großer Unsicherheit wieder geprägt. Ich kann mich erinnern, keiner wollte den Pfizer haben, ja, weil was da alles passiert, ja, und plötzlich wollte keiner den AstraZeneca und jeder wollte den Pfizer, ja. Also das hat sich aber innerhalb von ein paar Wochen gewandelt, wo, wenn wir jetzt ehrlich sind, auf einer wissenschaftlichen Basis ist das nicht. Also das heißt, wir sehen, wie stark emotional dieses Thema getriggert wird, das ist auch okay. Und nur ich glaube, das müssen wir uns alle immer wieder bewusst machen und entsprechend auch damit umgehen, wenn vielleicht Reaktionen sind, die nicht so ganz meinen Vorstellungen als Leitung entsprechen. Für die Patienten war es, finde ich, noch drastischer als für uns. Die mussten, egal in welchem Zustand sie waren, mit einer Maske versorgt ins Krankenhaus. Wenn sie stationär gekommen sind, wurden sie getestet, sie hatten Ausgangssperren, sie waren im Prinzip wie eingesperrt. Sie konnten kaum Besuche empfangen, das war am Anfang noch leichter als in weiterer Folge. Und ich denke, das kann sich jeder vorstellen, dass das wirklich neben der Therapie einfach ganz, ganz schwierig für viele zu verarbeiten war. Auch muss man sagen, diese Tendenz zur Isolierung, fast zur Stigmatisierung, die Grenze war aus meiner Sicht oft sehr, sehr schmal. Ja? Abgesehen von den Absonderungen in den Zimmern, wenn jemand akut aufgenommen wurde oder wenn jemand das positiv gegolten hat, wurde er dann am Ende der Bestrahlungsserie behandelt. Über einen extra Eingang haben wir die Patienten zugeführt. Mich hat es gewundert, wie die Leute das alles mitgetragen haben, aber sie haben es mitgetragen und man glaubt gar nicht, sie waren wirklich sehr, sehr dankbar. Ja? Ich denke, und da, das haben auch viele wirklich ausgesprochen, sie sind so froh, dass sie überhaupt zur Therapie kommen können. Und das hat, glaube ich, auch viele von uns motiviert, da weiterzumachen. Gut. Es ist dann auch erhoben worden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, welche Maßnahmen hier Schwerpunktsetzungen waren. Und man muss sagen, für Österreich 13 von 16 Institutionen haben mitgemacht. Das ist also für uns schon repräsentativ. Aber es sind immer wieder dieselben Punkte, was auch hier ein bisschen deutlich herauskommt. So wie wir jetzt versorgt sind mit den ganzen Schutzmaßnahmen, Masken, welcher Art auch immer, so war es ja am Anfang nicht. Also ich kann mich noch erinnern, wie an die Mitarbeiter gesagt, das brauchen wir alles nicht. Ja, ich muss jetzt sagen, vielleicht hätten wir es wirklich in dem einen oder anderen Fall nicht so intensiv gebraucht, aber es war einfach nicht verfügbar, es war das Material nicht da und das bildet sich hier auch ab, dass zumeist mit einer einfachen OP-Maske sozusagen als Mund-Nasen-Schutz gearbeitet wurde. Der zweite Punkt, der hier erfasst worden ist, welche Änderungen im therapeutischen Verfahren, und da muss man sagen, die meisten Änderungen, Adaptierungen hat es im palliativen Setting eben gegeben. Wie ich schon gesagt habe, verkürzte Behandlungsschemata, klassisch bei Schmerztherapie 10 Sitzungen, ja, wurde auf eine Sitzung oder vielleicht auf 5 Sitzungen, 4 Sitzungen, da gibt es ja alle Varianten, die in der Literatur beschrieben sind. Und was auch sehr einhellig war, war die Absage bzw. Verschiebung der gutartigen Behandlungen. Aber sonst, die kurativen Therapien wurden zu einem Großteil unverändert durchgeführt, war bei uns auch so. Und bemerkenswert eben auch die kombinierten Systemtherapie zu 90% unverändert. Und dann, das ist eine Arbeit, die hat mir gefallen, die ist im Deutschen Ärzteblatt gezeigt worden, und zwar, das ist eine prospektive Erhebung an 18 Comprehensive Cancer Centers in Deutschland, und zwar wurden 10 Erhebungsrunden durchgeführt mit Fragen zur onkologischen Versorgung, und das betrifft eben die Diagnostik, Tumorabort, Biopsien, Operationen, radioonkologische Therapie, Nachsorge und eben auch die psychoonkologische Betreuung, Ernährungsberatung und dergleichen. Und Sie sehen auf der rechten Seite die Skala. Wenn das blau ist, ist das sehr schön. Und je mehr es dann ins Gelbe und Orangene und Rote geht, gibt es Einschränkungen nach Prozenten. Und auffallend ist hier sicherlich die Einschränkung im Bereich des Angebots der psychoonkologischen Betreuung und Ernährungsberatung, also die ganzen Begleitmaßnahmen der Therapie und ganz eklatanter Nachsorgebereich. Ich habe das Zeitfenster von Mitte März bis Ende Juni, bis Mitte Juni hier angeführt, damit man ein bisschen ein Zeitfenster hat. Die Radioonkologie, wie gesagt, auf der Abbildung keinerlei Einbußen. Aber Was auch angesprochen wurde, und ich glaube, das ist das Essentielle, und das ist eben noch nicht, ob das jetzt Long-Covid ist, betreffend der Symptomatik der Betroffenen, der erkrankten Menschen, ist es, wenn wir jetzt unser System anschauen wollen, welche langfristigen Konsequenzen wird es hier geben? Und das werden wir erst in einigen Jahren feststellen. Auch welches Ausmaß es haben wird, wissen wir jetzt noch nicht. Und was noch bemerkenswerter war, der Gedanke, dass man sagt, wie wird sich dieses onkologische Nachfrageverhalten der betroffenen Patienten verändern? Dass man sagt, ich gehe gar nicht hin, ich lasse mich gar nicht anschauen, die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen und dergleichen. Es gibt eine englische Arbeit, die gezeigt hat, dass man in den nächsten 5 Jahren mit einem Anstieg der Krebsmortalität rechnen muss. Spanne 5-17%, das ist relativ breit. Allerdings denke ich, dass es schon nachvollziehbar ist. Und die Ursache wird einerseits in der geringen Präsentation der Verdachtsfälle, das heißt der Frühstadien, sein. Und auch, dass die diagnostischen Verfahren betreffend neue Erkrankungen zurückgegangen ist. Ich möchte jetzt ein paar Zahlen nur zeigen über unsere Datenbank niederösterreichweit. Alle 27 Kliniken sind in einer onkologischen Datenbank zusammengefasst. Und ich möchte nur zeigen, die Neuerkrankungen, man sieht das leider hinten, es ist ein bisschen flach, aber ich konnte das nicht weiter bearbeiten. Hoppala, das wollte ich nicht. So, und zwar, also das Orange ist 2019, das Graue, weiß nicht, sehen Sie das ganz hinten, das liegt so dazwischen, zwischen 18 und 19. Und zwar sind das Gesamtneuerkrankungen 1920, und hier sieht man schon, das ist das 21er Jahr, das sich hier ein bisschen darunter eingliedert. Wenn Sie dann hier, muss ich auch ein bisschen diese Zahlen, wir haben 300 Neuerkrankungen differenziert vom Jahr 2019 zu 2020 am Ende des Jahres. Was uns auffällt vielleicht, und das ist eine sehr große Gruppe, das sind die Mammakarzinom-Patientinnen. Und wenn man da, das ist das Quartal 1, im Vergleich ist das ist Stadium 0, aber hier Stadium 1, das ist das 19er Jahr, zweite Säule ist das 20er, dann das 21er Jahr, und da muss man sagen, da fehlen uns noch ein paar Daten, die noch nicht drinnen sind. Das ist also diese Unsicherheitsgruppe. Nur wenn man sie jetzt anschaut, da ist nicht viel her. Ja? Das summiert sich halt kleinweise auf im Quartal 1, und wir werden schauen, wie dann die nächsten Quartale sind, weil irgendwo muss es ein bisschen einen Einbruch geben. Dann, wenn man das in Wiener Neustadt anschaut, da läuft es ein bisschen anders. Weil wie man sieht, wir haben sogar mehr Neuerkrankungen diagnostiziert. Warum und weshalb, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist einfach so. Und wenn ich jetzt auf die Radioonkologie zurückgehe, also jetzt, wir gehen immer näher ran, dann sieht man, dass die Bestrahlungskurse, also, nicht Patienten, weil es können Patienten mehrere Behandlungskurse durchleben, aber die Behandlungskurse auf den Großgeräten im Jahr 19 zu 20 sich kaum unterscheiden, was aber in der Gesamtheit sehr wohl ein Unterschied ist. Und der ist begründet, weil hier im Rahmen der Röntgentherapie weniger gutartige Veränderungen, Schmerzzustände und so behandelt worden sind. Das heißt, man kann eigentlich sagen, so in der Gesamtheit übers Jahr haben wir keinerlei Einbrüche. Wenn ich mir das aber jetzt dann anschaue, auf die Quartal bezogen, dann sieht man sehr wohl Unterschiede. Und so, da sieht man, das sind wieder die Behandlungskurse an den Großgeräten, also die onkologischen Patienten. Und da sieht man schon, dass man da beginnt einen Einbruch, wobei Quartal 1, also Jänner und Februar, ziemlich unverändert ja gelaufen ist, aber dann schon sich das bemerkbar macht. Und das setzt sich jetzt im 21er Jahr fort. Und man sieht hier im Quartal 2, vergangenes Jahr, hier ist schon zum Vorjahr ein deutlicher Einbruch sichtbar. Der aber dann über das Jahr, das sieht man auch, durch einen Anstieg dieser grünen Balken wieder kompensiert wird. Das heißt, die Jahresbilanz erscheint gleich, und was hier natürlich schon zum Tragen kommt, ist die kürzere Betriebszeit. Da bitte auf den gelben Zacken bitte die Aufmerksamkeit legen. Das ist nämlich das Jahr 2020. Unten sind die Monate, Jänner bis Dezember. Und was dann sichtbar ist, ist, dass in diesem Bereich ein Einbruch ist. Wenn ich das jetzt hier auf die Wartezeitstatistik lege, dann sehe ich, dass ab dem Quartal 1 2020, wir haben hier angefangen mit einer Wartezeit, das heißt Einmeldung des Patienten bis zum ersten Bestrahlungstag, liegt bei rund 23 Tagen. Und wenn Sie das jetzt verfolgen, dann liegen wir jetzt im Quartal 1, 21 bei 11 Tagen. Das heißt, wir haben die Wartezeit halbiert. Und dadurch sieht man auch, dass wir hier einen kurzen Einbruch hatten aufgrund der geänderten Betriebszeiten. Aber dann hier, das ist diese in der Wartezone sozusagen befindlichen Patienten aufgefüllt haben, kontinuierlich und dadurch im Prinzip das ganze Jahr dann über dem Schnitt eigentlich liegen. So. Ich habe gefragt, wie schaut es denn bei euch in Innsbruck aus? Weil man dachte, da haben das Osten und der Westen und Tirol war ja doch ziemlich betroffen, lange Zeit stark isoliert. Und das Interessante ist natürlich, auch hier gibt es den Vergleich der Leistungen 2020 zum Vorjahr. Das wird heuer bei der DEKRO präsentiert. Also das sind sozusagen vorpublizierte Daten, die mir zur Verfügung gestellt worden sind, wo ich auch sehr dankbar bin. Einfach damit man sieht, das ist nicht eine Institution eben bei uns, sondern das spannt sich über Österreich drüber. Grundsätzlich wurden alle Patienten mit Indikation behandelt. Und was aber zu beobachten war, war ein Rückgang der RT-Sitzungen, also der Strahlentherapie-Sitzungen im Mai bis August. Warum ist das? Weil Innsbruck bezüglich der Gerätezahl besser ausgestattet ist, also bezogen auf die Bevölkerungszahl und somit deutlich eine geringere Wartezeit hat als wir hier im Osten. Und dadurch dieser Fülleffekt, den wir aus den Wartezeiten auffüllen konnten, das hat in Innsbruck ist nicht gegeben gewesen. Gut, und dann gibt es noch eine Arbeit aus Innsbruck. Und das hat mir, das bin durch Zufall drüber gestolpert, dass eine Umfrage, wie sich das also auf die Belastung der Patienten ausgewirkt hat, die ganze Situation. Und da ist herausgekommen, dass die meisten, also 50% der Befragten, wichtig war ihnen, dass die Krebsbehandlung nicht beeinträchtigt wurde. Und ich muss ehrlich sagen, den Eindruck hatten wir auch. Also es wurde auch, dass zum Beispiel die Patienten sehr gut mit der Gesamtsituation zurechtgekommen sind, wo ich mir gedacht habe, jetzt haben die eh schon ein sehr schweres Los zu tragen und dann kommt noch so ein destabilisierender Faktor wie diese Pandemie dazu. Nur das war irgendwie, das war bei der Behandlung, zumindest in der Zeit, in der wir die Patienten gesehen haben, bei den meisten nicht das Thema. Das heißt, wie auch hier beschrieben, dass bereits durch die Krebserkrankung möglicherweise destabilisierte Patienten recht gut mit einer weiteren potenziell lebensbedrohlichen Situation umgehen konnten. Und sie haben auch wie hier beschrieben, auch das hat es bei uns bestätigt, diese ganzen Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen sehr gut getragen. Also da sieht man diesen hohen Anteil, die Beeinträchtigung vom täglichen Leben bei jedem zweiten, aber wichtig war eben die Termine wahrnehmen zu können. Ich möchte noch einmal auf diese Darstellung zurückkommen, wo es eben da um diesen Nachsorgebereich geht. Wie hat das bei uns ausgeschaut? Wir haben am Anfang eben aufgrund der Vorgabe, keine Patienten oder so wenig Patienten als möglich ins Krankenhaus zu lassen, das entsprechend umgesetzt, haben aber dann sehr kurz danach schon gesehen, das geht so nicht. Also es ist die medizinische Notwendigkeit für Kontrollen gegeben. Die Patienten, das haben wir ja dann alles erst mitbekommen, auch die Versorgung im extramuralen Bereich war nicht so, wie wir es sonst immer gewohnt waren, auch aufgrund der Rahmenbedingungen, die sehr schwierig waren. Und daraufhin haben wir uns dann entschlossen, dass wir die Termine wurden sozusagen durch das administrative Personal gecancelt oder verschoben und wir haben das dann über die ärztliche Hand laufen lassen und interessanterweise, wir haben, wenn man sich das dann anschaut, wir konnten also, und das sieht man jetzt, also die Nachsorge vor Ort, das ist 2020, wurde also halbiert, wir machen circa 2/3 telefonisch, 1/3 vor Ort und man muss sagen, dass in Summe die Nachsorgen zugenommen haben, also die Patientenkontakte. Und das ist im Prinzip das, was aus meiner Sicht sehr positiv zu bewerten ist, weil wir mehr Leute erreicht haben. Wir haben ein Einzugsgebiet, das sehr viel im ländlichen Bereich ist. Und da ist es manchmal gerade für Patienten, die eingeschränkt sind aufgrund ihrer Erkrankung oder anderer Komorbiditäten, die können oft gar nicht zu uns kommen. Und da konnten wir zumindest telefonisch einmal Kontakte aufnehmen und die Patienten auch gerade in seiner unsicheren Phase haben wir sozusagen ein fixes Kontakt und auch Therapieangebot zur Verfügung stellen können, weil wenn wir das Gefühl gehabt haben, das geht so nicht, haben wir die Patienten eingeladen, vor Ort zu kommen. Gut, was ein Nebeneffekt war, war diese Effizienzsteigerung der Vorortkontrollen. Die Patienten sind befriedigt dann nach Hause gegangen, weil nicht erst die Untersuchungen beim Kontakt vor Ort angeleiert wurden, symptomenorientiert oder dem Beschwerdebild entsprechend, sondern sie sind zumeist mit einer klaren Aussage wieder rausgegangen. Und somit ist das Ganze ein positiver Verstärker gewesen. So haben wir zumindest den Eindruck gewonnen. Gut. Ein kurzer Satz nur zu den Angehörigen. Das ist für uns ein großes Thema, weil die Angehörigen für uns ganz wichtige Partner sind. Eine Therapie, die bei 90% der Patienten oder 85% der Patienten ambulant durchgeführt wird, braucht wirklich die Unterstützung des sozialen Umfelds der Patienten, weil viele Informationen, eine Fremdwahrnehmung uns weiterhilft, gewisse Situationen besser einschätzen zu können, wo man sagt, so, die Betreuung muss jetzt intensiviert werden. Und das ist leider verloren gegangen über lange Zeit. Wir haben dann zwar die Möglichkeit gehabt, vereinzelt mit Freibriefen sozusagen die Angehörigen mit zu den Erstgesprächen zum Beispiel zu bringen, aber im Großen und Ganzen resultiert daraus wirklich eine Verunsicherung, gerade bei älteren oder mental eingeschränkten Patienten. Ja, und das muss man sagen, das ist wirklich ein trauriger Zustand gewesen und der hat auch die betreuenden Ärzte sehr belastet, weil wir ja gemerkt haben, das geht so nicht. Ja, aber wir haben in dem Moment eigentlich auch keine Lösung parat gehabt. Was ist uns sonst noch aufgefallen? Ja, leider unsere Selbsthilfegruppe für unsere Hirntumorpatienten durfte nicht stattfinden, weil so große Gruppen waren nicht erlaubt. Gerade jetzt in der Zeit wäre es aber notwendig gewesen, so viele Anfragen habe ich noch nie gehabt wie in den letzten Monaten. Ganz eigenartig war das Schema der Fort- und Weiterbildungen. Ich weiß nicht, wie die anderen das gehabt haben, aber bei uns ist das ein halbes Jahr einmal brach gelegen. Also das war so, als würde es die Medizinneuerungen überhaupt nicht geben. Ja. Auch der Meinungsaustausch war sehr, sehr eingeschränkt. Wir waren da wirklich wie ein bisschen auf einer Insel. Noch dazu, wenn wir so rausgeschaut haben, bei uns ist auf Vollbetrieb gelaufen. Andere Abteilungen, die sind fast pfeifend durch die Gänge gezogen. Ja, war ein bisschen eine eigenartige Situation. Dass die Patienten, wie gesagt, diese angeordneten Maßnahmen, wir haben dreimal unsere Triagepunkt versetzt. Ja. Die haben das hingenommen wie nichts. Ja. Also da hätte ich, weil die sind ja außenrum dumm gerannt und nirgends sonst reinkommen. Also das ist ja wirklich ein teilweise ein Kasperltheater gewesen. Dass wir auch einen gewissen Maskengewöhnungseffekt beobachtet haben, ja, dass wir sogar Masken in Bereichen tragen haben, wo wir es gar nicht mehr tragen haben müssen. Und einige Patienten schon ein höheres Aggressionspotenzial geliefert haben, also wo einfach dieser Ausbruch dieser Situation sich abgebildet hat. Zusammenfassend, ja, wir konnten unserem Versorgungsauftrag nachkommen und ich denke mir, das ist schon etwas ganz Wesentliches, dass man das feststellt, dass auch in so extremen, in so außergewöhnlichen Zeiten die radioonkologische Versorgung in Österreich auf sehr, sehr guten Beinen steht. Die Pandemie ist nicht eine Herausforderung für die Fachrichtung der Radioonkologie, sondern das ist eine Herausforderung der Institutionen. Ja? Und das Traurige, und das ist auch offenkundig gewesen, wir sind auf vieles vorbereitet, aber es hat keinerlei Pläne gegeben, wie verhalten wir uns in so einem Fall. Ja? Es musste alles Schritt für Schritt erarbeitet werden, in einer Zeit aus dem Vollbetrieb heraus, und das war sozusagen die wahre Herausforderung. Und ich hoffe, dass man das wirklich gut kritisch nachfragt und hinterfragt, wie man sich besser auf Zukünftiges vorbereitet. Ist Ich denke auch, dass die Radioonkologie mit einer guten Qualität krisenfest ist, ein hohes Anpassungspotenzial hat. Die Telemedizin, so wie wir sie gelebt haben, denke ich, wird fixer Bestandteil bleiben. Der positive Effekt, Patienten zu erreichen, die sonst keine Spezialambulanzkontaktmöglichkeit haben, denke ich, macht es wert. Ist sicherlich nicht für alle geeignet, aber eine gewisse Patientengruppe kann man damit erfassen. Neue Arbeitszeitmodelle mit zeitweiser Homeoffice geht im Bereich der Radioonkologie, wird wahrscheinlich auch ein fixer Bestandteil bleiben. Und ganz wichtig, das Ausmaß der Konsequenzen, ja, das ist die große Unbekannte. Und ich glaube, hier müssen wir alle hellhörig sein. Umso wichtiger, ich verweise noch einmal auf das eine Tier, die Nachsorge ist das Erste, was rausgeflogen ist. Es sollte eigentlich das Letzte sein. Damit bin ich am Ende. Danke.